Micro Europa.
Sounds moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
An das deutsche Volk. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Darum auf zu den Waffen.
Das war eine Aufnahme von Kaiser Wilhelm aus dem Ersten Weltkrieg. Ein echtes Zeitdokument. Und damit begrüße ich euch zu unserer Juli-Mikro-Europa-Sendung mit dem Thema 100 Jahre Erster Weltkrieg. In der nächsten Stunde erfahrt ihr, wie sich der Erste Weltkrieg angehört haben muss, was getan wird, um eine Wiederholung eines solchen Ereignisses zu verhindern, warum wir uns überhaupt daran erinnern sollten, und wir haben ein Interview mit einer 109 Jahre alten Zeitzeugin. Zu Musik. Heute spielen wir ausschließlich Stücke aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Ihr hört nun Otto Reuter mit »Ich bin ein Optimiste«. Ich bin Leonie Maschke, hallo.
Ich lob mir unseren Kaiser, der sprach ein wahres Wort. Er sprach den Optimisten, das merke ich mir sofort. Ich bin ein Optimiste, zieh nie die Stirne kraus. Das Schlechte kommt von selber, ich such mal das Gute raus. Vom Ärgern wird man hässlich, das seh ich oft mit Grauen. Denn alle Pessimisten sind hässlich anzuschauen. Ich bin ein Optimist, mich kann man fröhlich sehen. Ich ärgere mich niemals, drum bleibe ich auch so schön. Wenn mancher sich nicht wohlfühlt, wenn ihm was Schmerzen macht, dann läuft er gleich zum Doktor und wächst in der Nacht. Ich bin ein Optimist, ich denk mal, wenn du wachst, da wirst du von allein gesund, da brauchst du keinen Arzt. Es gibt fast alle Tage ein Eisenbahnmalheur. Nun fürchten viele Leute sich vor dem Fahren sehr. Ich bin ein Optimist, ich fahre bei Tag und Nacht. Ich bin zu hoch versichert, dann nehmen sie sich in Acht. Heute sagte mir mein Schneider, sie werden zu korpulent. Sie leben viel zu üppig, das nimmt ein schlimmes End. Ich bin ein Optimist, ich lebe nie zu knapp. Die Zeiten werden schon schlechter, dann nehmen wir wieder ab. Oh, esse niemals Würste, sagt mir ein Pessimist. Denn niemals kannst du wissen, was in den Würsten ist. Ich bin ein Optimist, ich denk mit frohem Sinn. Nur immer rein in den Magen, so bleibt er doch nicht drin. Die russischen Papiere stehen schlecht, so sagt man mir. Ich kaufe doch und pfeif drauf, wenn ich mein Geld verliere. Ich bin ein Optimist, was liegt an so'm Papier? Da hat man schließlich immer mal eine Verwendung für. Heute sagte mir mein Schuster, die vom vergangenen Jahr, da krieg ich noch $6 fürs letzte Stiebelpaar. Ich bin ein Optimist, ich sprach bedauere sehr, die wollen noch Dollars haben, die gibt's ja nicht mehr. Man liest doch in der Zeitung von einer Kriegsgefahr. Von mir aus, da kann's losgehen, meinetwegen dieses Jahr. Ich bin ein Optimist und danke meinem Gott, ich bin im Landsturm, wenn sie kommen, ist alles schon kaputt. Heute rufe ich ein Bekannter, macht ihnen keine Qual. Sie singen fast eine Stunde, ich sprach mir ist egal. Ich bin ein Optimist, ich komm ganz gerne raus. Wenn's Publikum das aushält, ich halt bis morgen aus.
Kein Krieg zuvor wurde so medienwirksam in Szene gesetzt wie der Erste Weltkrieg. Das lag auch daran, dass die Fotografie durch neue Apparate leichter und damit massentauglicher wurde. Walter Kleinfeld aus Reutlingen meldete sich mit 16 Jahren freiwillig an die Front. Mit dem Gepäck hatte er eine kleine Plattenkamera. Er fotografierte damit den Alltag im Schützengraben, aber auch die Grausamkeiten und das Leid des Krieges. Das Reutlinger Heimatmuseum zeigt in einer Ausstellung die fotografische Hinterlassenschaft des jungen Kriegsfotografen. Mikroeuropa-Reporter Malik Danjo hat sich dort umgesehen.
Die Eröffnung oben fand ich sehr gut, vor allem auch die Lesung. Die Feldpostbriefe hat einen sehr schönen Eindruck gekriegt. Sie hat es auch wunderbar gemacht. Und ja, jetzt schaue ich es mir erstmal an.
Von diesem zerschossenen Tank auf der Einladungskarte habe ich gedacht, wow, der muss schon was drauf gehabt haben. Aber auch die Bilder, die ich vor der Vernissage kurz überflogen habe, hatte schon eindrucksvoll. Die Perspektive fantastisch.
Ich bin 1945 geboren, kurz nach dem Krieg, und bin der erste Jahrgang, der nicht wie mein Vater, wie mein Großvater, mein Urgroßvater in den Krieg ziehen musste. Und da bin ich besonders dankbar.
Die Ausstellung mit Kleinfelds Bildern ist aber keinesfalls nur eine Veranstaltung für ältere Menschen. So fanden auch viele junge Menschen den Weg ins Heimatmuseum, um etwas über den Ersten Weltkrieg und das unglaubliche Leid der Menschen damals zu erfahren.
Also ein Großvater, der im Zweiten Weltkrieg war, und der Urgroßvater war auch im Ersten Weltkrieg. Und da gibt es alle auch noch ein bisschen Überlieferungen, Bilder und auch diverse Gegenstände, Geschichten auch noch. Schon noch ein bisschen was vorhanden, auch deshalb vielleicht das Interesse noch daran. Ja.
Mir gefällt, dass diese ganzen Fotos jetzt nicht zwangsläufig so ein bisschen pathetisch sind, sondern dass sie halt auch zeigen, wie es halt an der Front war, so, dass die Soldaten vielleicht auch mal Spaß hatten sozusagen, dass es da auch einen gewissen Alltag gab, aber dass die Fotos eben auch die unschönen Seiten vom Krieg zeigen.
Kurator Ulrich Hägele untergliederte die Ausstellung in drei thematische Bildergruppen: Kriegsalltag und Kriegsmaschinerie sowie einen Teil, der Tod und Zerstörung darstellt. Für die Eröffnungsbesucher sind jedoch alle drei Teile gleich bedeutsam für die Ausstellung.
Macht sehr betroffen, und die Ausstellung gibt die Möglichkeit, einfach tiefer sich hineinzudenken. Das unendliche Leid über die Strapazen und über die Idiotie eines Krieges. Alle drei Teile zusammengehören und sich gegenseitig ergänzen. Also rundum ein schönes Arrangement.
Ergänzt wird die Schau von persönlichen Objekten wie Flöte, Maßband und Landkarten, die Walter Kleinfeld allesamt die ganze Zeit über an der Front bei sich getragen hatte. Außerdem sind auch einige Feldpostbriefe und Tagebucheinträge erhalten, die Einblicke in die Gefühlswelt des Jungen ermöglichen. Und da wäre noch die einfache Contessa Ola-Kamera, mit der die ganzen Bilder gemacht wurden, zumindest mit demselben Modell. Im digitalen Zeitalter ist kaum mehr vorstellbar. Für jede Aufnahme musste der Fotograf ein neues Glasnegativ laden, und das dauerte. Umso erstaunlicher ist, dass die Fotografien ästhetisch sehr gelungen sind. Die zum Teil bewegenden Kriegsbilder tragen zudem stark fotojournalistische Züge. Was sagt nun Volkmar Kleinfeld über seinen Vater und die Ausstellung?
Ich finde sie sehr schön, sehr gelungen. Es ist klar, es ist übersichtlich. Und was mir sehr gut gefallen hat, war die Einführung, die er da gemacht hat, weil es ist einfach alles eine Anklage gegen den Krieg, gegen den Unsinn des Kriegs und gegen das Elend, das der Krieg mit sich bringt. Also ich finde, es ist alles sehr gut aufgemacht worden. Also im Anfang klingt da schon eine gewisse Begeisterung mit und ein Selbstbewusstsein. Aber das hält sich nicht lange, weil er ist 1915 ist er an die Westfront gekommen und hat dann ein relativ ruhiges Halbjahr erlebt, weil am 1. Juli dann ja erst die Sommeroffensive losbrach, und dann ändert sich das alles etwas. Dann wird er schon etwas skeptischer. Er schreibt ja mal, wenn er noch mal eine Krankheit bekommen würde, würde er sich möglicherweise nach Deutschland zurückziehen. Ein großes Problem natürlich. Verliert er nacheinander seine Kameraden, einer fällt um den anderen, er weiß ja nicht, wie geht es mit ihm aus. Also dann wandelt sich die Stimmung, und am 9. November 1918 steht dann im Kriegstagebuch nur drin, in einer Zeile: Waffenstillstand, hurra.
Malik Danjo über die Ausstellung Walter Kleinfeld, Fotos von der Front 1915 bis 1918 im Reutlinger Heimatmuseum. Bis zum 28. September kann die Ausstellung noch besucht werden. Der Kurator der Ausstellung und unser Redaktionsleiter Ulrich Hägele hatte die einzigartige Gelegenheit, mit der Schwester von Walter Kleinfeld zu reden. Sie feierte im Juni ihren 109. Geburtstag und ist wohl noch die einzig lebende Zeitzeugin des Ersten Weltkrieges.
Sie sind 1905 geboren.
Ja.
Und als der Erste Weltkrieg begonnen hat, 1914, waren Sie
das
9 Jahre
alt. Das war ein guter Erster Weltkrieg. Ha!
Wie hat es angefangen? Was ist Ihnen da noch in Erinnerung?
Vom Ersten Weltkrieg. Dass wir auf dem Marktplatz sind in Reutlingen und haben zu Heil ihrem Siegerkranz haben wir gesungen. Und da stand oben auf dem, da war so ein Balkon oder Terrasse da vorne. Und da hat er noch, aber nicht mit dem Zug gesprochen, einfach geschrien. Da hat man halt gebrüllt und eine Fahne, vor allen Dingen Fahne gehängt. Ach, Fahne, Fahne.
Das waren auch die kaiserlichen Fahnen?
Ja.
Die
schwarz-weiß-rot. Schwarz-weiß-rot. Und die Fahne fand ich überhaupt sehr schön. Die hat mir gefallen.
Ich besuche Hertha Oeser mit ihrem Neffen Volkmar Kleinfeld an einem Frühlingstag in ihrem Haus in Pfullingen. Die 109-jährige Frau ist immer noch sehr rüstig. Ihre Mimik ist lebhaft und ihre Stimme klingt fest und energisch. Nur das Gehen fällt ihr schwer. In der Ecke steht ein Rollator. Ich frage, welche Erinnerung sie an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hat und an ihren Bruder Walter.
Der war sehr geschickt und geklebt und so weiter und Möbel selber gemacht und das alles selber gemacht. Das hat mein Bruder dann gemacht, wie ich ja also schon, wir waren ja 6 Jahre, 7 Jahre auseinander.
Vater Wilhelm Kleinfeld war seit 1904 der Leiter der Reutlinger Gaswerke, eine angesehene Stellung. Die 6-köpfige Familie wohnte in einer geräumigen Dienstwohnung in einer Villa auf dem Betriebsgelände. Ging es nach dem Vater, so sollte Walter aufs Gymnasium und sodann Technik studieren. Der einzige Sohn freilich war künstlerisch begabt. Er hasste die Schule und auch mit der Spielzeugeisenbahn konnte er nicht viel anfangen.
Er ging viel lieber mit den Mädchen an die Puppenküche und hat Schokolade gerieben. War viel interessanter und wahrscheinlich auch nahrhafter.
Die 4 Kleinfeld-Kinder verlebten eine ungetrübte Zeit, bis 1909 der Vater plötzlich an Typhus erkrankte und kurz darauf starb. Herr Taöser erinnert sich an den 105 Jahre zurückliegenden Trauerfall.
Ich war ja 4 Jahre, aber ich weiß noch, wie er gestorben ist. Ich kann Ihnen das, könnte Ihnen das Bett noch zeigen, wo er drin lag. Und ich musste als 4-Jährige sagen Papa adieu. Und da bin ich hingegangen, hab ihm die Hand gegeben, hab gesagt adieu. Wusste aber nicht, was das bedeutet. Hab mich bloß gewundert, dass meine anderen, die ganze, dass die unten am Bettrand standen und geweint haben. Und ich, das weiß ich noch. Ich hab überlegt, muss ich da auch weinen? Ich wusste gar nicht, was das war, dass ich adieu sagen sollte.
Nach dem Tod des Vaters war die Familie Kleinfeld praktisch mittellos. Mutter Anna zog mit ihren Kindern in eine bescheidene Wohnung. Kurze Zeit darauf, im August 1914, ist Krieg. Die Mobilmachung beginnt.
An das deutsche Volk. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Darum auf zu den Waffen.
Auch in Reutlingen ist die Begeisterung vielen ins Gesicht geschrieben. Walter Kleinfeld macht eine Art Notabitur und will sich wie so viele freiwillig melden. Er ist erst 16.
Und mein Bruder, ach, der war nicht mehr zu halten. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also er hat Angst gehabt, der Krieg geht aus, ehe er dazu kommt.
Was hat man denn da gedacht? Sie waren damals 9 Jahre alt, dass quasi eine ganze Generation an junge Männer dann eingezogen wird oder sich freiwillig meldet. War das dann ganz normal? Oder?
Das freiwillig melden? Nein, da hat meine Mutter noch aufs Rathaus kommen müssen und hat unterschreiben müssen, dass sie einverstanden ist.
Im April 1915 reist Walter Kleinfeld mit der Bahn zur Musterung in die Garnison.
Er musste nach Ulm zur Untersuchung. Und da kam er wieder und hat gesagt, der Arzt, der eine Untersuchung, der hat gesagt, euch Motzkerle kann ich gerade brauchen. Und da war er stolz. So Kerle wie euch, so können wir gerade brauchen.
Walter Kleinfeld rückt im Mai 1915 ein. Er ist nun Richtkanonier im württembergischen Feldartillerieregiment König Karl. Zunächst geht es zur Grundausbildung.
Ich weiß noch, dass er in Ulm war. Und da durfte ich einmal mit meiner Mutter hin in die Kaserne. Und in der Kaserne ging meine Mutter rein, oder mit mir, ich weiß nicht noch, großes, großes Saal, und waren Betten aufeinander. Und meine Mutter ging gleich wieder raus und ging draußen ans Fenster. Da kam der Walter und sagt, was ist denn los? Ha, ich habe heute schlecht gegessen, hat sie, ich habe heute oder was Schlechtes gegessen, mir ist nicht schön. Aber sie hat mir nachher gesagt, es sei so ein schrecklicher Mief drin gewesen. Vor lauter Stiefelwichse und Schwitzen und was weiß ich was, dass ihr es übel wurde. Sie sagt, wie kann man bloß in so einem Raum überhaupt aushalten und schlafen übereinander.
Bald muss Herthas Bruder Walter an die Westfront. Im Herbst 1915 kommt er mit seinen Reutlinger Kameraden Kümmerlen und Kaufmann nach Pozières an die Somme. Das kleine Dorf liegt etwa 40 Kilometer entfernt von Amiens. Walter Kleinfeld fotografiert mit einer kleinen Plattenkamera den Alltag im Schützengraben, die Nässe, das Schießen mit den Geschützen, die durch Trommelfeuer umgepflügte Landschaft, zerstörte Dörfer, Ruinen, aber auch gefallene und verwundete Soldaten. Allein am 1. Juli 1916 sterben an einem einzigen Tag über 20.000 britische Soldaten an der Somme. Walter Kleinfeld ist mittendrin. Zu Hause in Reutlingen verschlechtert sich die Versorgungslage von Monat zu Monat. Es gibt kaum mehr etwas zu kaufen, Hertha Oeser erinnert sich.
Da hat man Einheitsmarmelade gekriegt. Das war was. Wahrscheinlich recht von Erdbeeren oder irgend so.
Es dauert nicht lange und der Brennstoff wird knapp. Die Reutlinger Stuben bleiben kalt. Winters gibt es in der Stadt kaum mehr Heizmaterial. Auch die Kinder müssen nun mithelfen.
Wir sind da fortgegangen und haben Holz aufgelesen.
Wo?
Mit so einem Leiterwägel. Ich bin fortgegangen und hat irgendwo im Wald zusammengesucht.
Bald treffen die ersten Verwundeten in Reutlingen ein. Sie kommen in ein speziell eingerichtetes Lazarett. Hertha, nunmehr 10 Jahre alt, und ihre beiden älteren Schwestern proben mit den Klassenkameraden kurze Stücke, um die verletzten Soldaten etwas aufzumuntern.
Und wir Kinder haben Aufführungen gemacht, um die zu unterhalten. Und mittlerweile kriegen die dann Käfekranz oder ihren Kaffee und so weiter, was sie da kriegten. Und wir haben Aufführungen gemacht.
Was waren das für Aufführungen? Theater oder Gesang?
Nein. Wir haben, ich weiß nicht mehr, irgendetwas mit den Zwergen gemacht. 7 Zwerge oder sowas. Also das haben wir mal gemacht. Und da hatten wir alle so Kapuzen auf und so weiter. Und das war zur Unterhaltung. Und mittlerweile kriegen die Kaffee und Kuchen. Und meine Grete, die war ja 5 Jahre älter wie ich, die hat aber schon mehr zur Unterhaltung beigetragen. Und ich weiß noch gut, da hatten sie so Papier gemacht, Großpapier, und immer den Kopf durchgestreckt.
Drittes und viertes Kriegsjahr in Reutlingen. Fleisch zum Essen, Fehlanzeige. Auf dem Speiseplan stehen Tag für Tag nur noch Graupensuppe und Brot. Ein Sanitätsoffizier vom Lazarett namens Stach von Golzheim hatte sich in der Wohnung der Familie Kleinfeld einquartiert.
Und da weiß ich noch genau, er kam einmal mit einer großen Ente. Ente war es. Da ist er bei meiner Mutter gestanden. Was soll ich denn machen? Die haben mir das geschenkt von der Achalmwirtschaft. Die haben mir das geschenkt. Was soll ich bloß? Da hat meine Mutter gesagt, ach, ich will sie nicht braten. Er wusste ja gar nicht, wo er damit hin sollte, mit der Ente da. Ich will sie nicht braten. Ja, dann lade ich sie alle ein, hat auch der Stach von Golzheim gesagt. Dann lade ich sie alle ein. Und dann hat meine Mutter, die konnte ja kochen, gut kochen, hat sie das schön gemacht. Und wir saßen ganz mucksmäuschen still um den Tisch rum. Und er hat dann bestimmt, er hat trankiert das Ding. Und sie bekommt das schönste Stück, hat er gesagt. Das weiß ich noch gut. Sie als Hausfrau und als Mutter von 4 Kindern, sie bekommt das schönste Stück. Und dann kam sie, ah nein, das nehmen sie doch. Nein, das bekommen sie.
Nachrichten vom Krieg an der Front bekommen die Reutlinger lediglich über Tageszeitungen und Illustrierte oder über Feldpostbriefe und Fotografien, die Soldaten nach Hause schicken. Der Kanonendonner bleibt weit entfernt. An ein Ereignis erinnert sich Hertha Oeser aber dennoch. Die Luftfahrt steckte während des Ersten Weltkrieges noch in den Kinderschuhen.
Einmal kam, glaube ich, ein Flugzeug. Und zwar war wohl doch Fallschirr sein Haus hatte. Also es war ziemlich gegenüber von unserer Wohnung in der Kaiserstraße. Und hat das ganze Grundstück, wo wir jetzt alles bebaut. Da kam ein Flieger und hat an dem da gekreist. Der hatte eine Freundin oder Braut oder sonst irgendwas, wollte zeigen, dass er fliegen konnte. Und da ist der um das Haus rum.
Aber das war jetzt kein feindlicher Angriff von den Franzosen oder?
Nein, gar nichts. Nein, das war einer. Österreicher, glaube ich. Und er wollte wohl zeigen, dass er fliegen konnte und kam da.
Je länger der Erste Weltkrieg dauert, desto mehr Schwerverwundete kommen ins Lazarett nach Reutlingen. Menschen ohne Arme, Beinamputierte oder mit zerschossenen Gesichtern und dicken Wundverbänden sind ein alltäglicher Anblick in der Stadt. Hertha Oeser gehen diese Bilder bis heute nicht aus dem Kopf. Sie erinnert sich an einen schwer verletzten Kriegsheimkehrer aus der Nachbarschaft.
Der hatte doch einen lahmen Arm nachher. der hing ihm rum. Und der hat sich nachher den Arm ablegen lassen, abnehmen lassen. Er hat gesagt, das wollte er nicht, das Geschlenker da immer mit dem leeren Armbogen kein Gefühl drin ist.
Der Erste Weltkrieg forderte viele Millionen Tote und Verwundete. Allein auf deutscher Seite waren es 2 Millionen. Die Franzosen verloren über ein Drittel der Jahrgänge 1890 bis 99. Walter Kleinfeld hatte sehr viel Glück und überlebte. Und seine Reutlinger Jugendfreunde, mit denen er in den Krieg gezogen war?
Da hatte mein Bruder Walter 2 Freunde. Einer hieß Kimmerle und einer hieß Kaufmann. Ja. Und die Frau Kaufmann, das war auch Witwe. Und die Kimmerle, der war Obermeister beim Minder. Das war der Kimmerle. Und mein Bruder war aber so feurig und hat die mit überredet. Und jedenfalls, die waren alle mit dabei. Die 3 waren das.
Und was ist mit denen noch passiert?
Die sind gefallen.
Dann im November 1918 ist der Krieg beendet. Deutschland hat verloren. Wilhelm II. Muss abdanken und das Kaiserreich ist Geschichte. Auch in Reutlingen.
Was war das für ein Moment, als Sie das erfahren haben, dass der Krieg jetzt aus ist?
Da waren wir froh. Mehr gab es gar nicht. Da waren wir einfach alle froh. Das weiß ich.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Der Erste Weltkrieg war nicht nur der erste Medienkrieg. In dieser Zeit überschlugen sich auch Technik und Wissenschaft mit neuen Erfindungen. Zum Beispiel wurde das erste Mal Giftgas als Waffe eingesetzt und Granaten und Maschinengewehre ersetzten den direkten Kampf. Die Menschen wurden mit Eindrücken konfrontiert, die sie so nie für möglich gehalten hätten. Das Haus der Geschichte in Stuttgart hat sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt. Unter dem Titel Fasnacht der Hölle, der Erste Weltkrieg und die Sinne führt das Museum seit April 2014 die Besucher durch eine etwas andere Ausstellung.
Es fühlt sich an, als würde man in einen Kerker hinabsteigen. Eine Treppe muss man hinunter, dann die zweite. Kühle Luft steigt dem Besucher entgegen, kitzelt ihn leicht an den Beinen. Aus der Ferne hört man das Rattern und Knattern von Maschinengewehren. Dann einen lauten, undefinierbaren Knall. Die Ausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart hat es geschafft. Sie versetzt den Besucher mit Haut und Haar auf das Schlachtfeld von 1914. Die Macher der Ausstellung vertrauen dafür ganz auf das Spiel mit den menschlichen Sinnen. Diese Herangehensweise hat konkrete Gründe, so Kuratorin Franziska Dunkel.
Paul Virilio hat einmal gesagt, das Erste, was ein moderner Krieg erobert, ist nicht Land, sondern das ist die Wahrnehmung. Das jemals von Menschen gemachte lauteste Geräusch zu dieser Zeit war eine Minenexplosion in Flandern 1915. Niemals zuvor und auch niemals danach war der Geruchseindruck, den die Soldaten an der Front hatten, so schrecklich wie beim Grabenkrieg. Das Radio ist sozusagen ein Produkt der Schützengräben, die völlig neue Perspektive, die Luftaufnahmen ermöglichten.
Um diese vielseitigen Eindrücke nachempfinden zu können, hat der Besucher zum Beispiel auch die Möglichkeit, Kriegszwieback zu probieren. Dieses ist ohne Fett, Milch und Eier gebacken. Oder er kann an Flaschen mit 100 Jahre alten Kölnisch Wasser riechen. Das ließen sich die Soldaten damals zum Schnüffeln an die Front schicken, damit sie den Geruch von Verwesung überdecken konnten. In einer anderen Ecke gibt es eine Nische, ähnlich einer Duschkabine. Kaum stellt man sich darunter und setzt die Kopfhörer auf, bricht der Krieg von oben über einen herein. Zu hören sind Töne aus dem Film Im Westen nichts Neues. Der 1930 nach einem Roman von Erich Maria Remarque gedrehte Antikriegsfilm erzählt vom Schicksal eines jungen Mannes. Dieser zieht erst euphorisch, später verängstigt in den Krieg. Originaltöne von Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs gibt es zwar so gut wie keine, aber der Film bietet für die Ausstellung eine realistische Alternative. Vor gut 2 Jahren hatte Franziska Dunkel mit der Suche nach Exponaten angefangen.
Interessante Objekte gab es natürlich viele. Eines der ersten, hinter das ich mich geklemmt habe, war die Oropax-Armee-Dose. Oropax ist zwar schon vor dem Ersten Weltkrieg erfunden worden, aber das war so ein kleines Nischenprodukt von einem Berliner Apotheker. Und erst im Ersten Weltkrieg ist Oropax dann wirklich groß geworden und letztlich zu einem Weltmarkenführer.
Wenn man nun in den chronologischen Teil der Ausstellung hineingeht, findet man sich in einem ebenso dunklen Raum wieder. Nur indirekte Beleuchtung und kaltes Licht aus den Vitrinen erhellen die Szenerie. Drei große Türme mit Exponaten reihen sich hintereinander auf. Übermannshoch ragen sie wie Felsen empor. Auf dem ersten ist das Wort Front zu lesen, der zweite beschäftigt sich mit der Etappe und der dritte Kasten erzählt vom Kriegsalltag in der Heimat. Franziska Dunkel über die Rolle von Exponaten in einer sinnesgeleiteten Ausstellung.
Was diese sinnliche Dimension trägt, das sind die Zitate der Zeitgenossen. Und deswegen war uns von Anfang an klar, dass wir ganz eng mit den Objekten vernetzen wollen, aussagekräftige Zitate zu den Sinneseindrücken. Zum Beispiel zu dem Geruch des Krieges gibt es eine Eau de Cologne-Flasche, die wird dann kombiniert mit einem Zitat aus einem Brief, in dem ein Gefreiter seine Eltern bittet, schickt mir doch eine Flasche Eau de Cologne, die Leichname der Gefallenen liegen überall herum und verbreiten, wie er sagt, einen äußerst unangenehmen Geruch.
Außerdem gibt es eine Reihe von erhaltenen Feldpostbriefen, Tagebucheinträgen und Fotos, die Einzelschicksale schildern. Kämme, Seifen oder Schuhcreme wurden später auf den Schlachtfeldern bei Verdun und an der Somme gefunden. Diese Privatsachen geben den Soldaten ihre Identität zurück. In einem sonst so anonymen Krieg.
Ein Beitrag von Mikroeuropa-Reporterin Andrea Fritsche. Die interaktive Sonderausstellung ist noch bis zum 1. März 2015 im Haus der Geschichte zu sehen. Wir machen eine kleine musikalische Pause mit dem Peerless Quartett und ihrem Lied The Ghost of the Terrell Blues von 1915. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner hört zu. Undenkbar, denn Krieg bedeutet ein lautstarkes Spektakel mit dröhnenden Schlachten. Der Lärm ist kein Nebenprodukt des Krieges, ein Krieg soll laut sein. Der Erste Weltkrieg war die größte Lärmentfesselung der Menschheitsgeschichte. Die Schlacht um Verdun 1916 gilt als das lauteste von Menschen erzeugte akustische Ereignis. Mikroeuropa-Reporter Kieron Patka hat noch mehr herausgefunden über den Lärm, den Klang und die Rolle des Hörens im Ersten Weltkrieg.
Der unmenschliche Lärm des Ersten Weltkriegs kommt von den Kriegsmaschinen des Industriezeitalters. Schwere Explosionen, pfeifende Geschosse, zum ersten Mal auch Flugzeuge. Und das Trommelfeuer des Stellungskriegs, wie der Historiker Gerhard Paul von der Uni Flensburg erklärt.
Stellungskrieg meint ja, die Fronten haben sich in Stellungen eingegraben. Um den Gegner aus den Stellungen herauszuholen, wurde er einem dauernden Bombardement ausgesetzt. Das ist im Grunde typisch für den Ersten Weltkrieg, das sogenannte Trommelfeuer, mit dem teilweise 100 Stunden lang ein Feuer über eine Stellung niederging. Das hat es in den vorangegangenen Kriegen in dieser Form noch nicht gegeben.
Dieses Trommelfeuer war hunderte von Kilometer weit zu hören, als Grollen, Dröhnen und Bullern. Es versetzte die Bevölkerung auch im Hinterland oft tagelang in Angst und Schrecken.
Seit 3 Tagen hören wir ununterbrochen den furchtbarsten Kanonendonner, Tag und Nacht. Immer wieder und wieder. Es ist grässlich. Aus dem Tagebuch von Adrienne Thomas.
Doch was wir hier hören, ist gar keine Originalaufnahme aus dem Krieg. Es ist die Tonspur aus dem Film Im Westen nichts Neues und wurde 1929 nachgestellt. Sie ist weder echt noch authentisch. Was hier verloren geht, ist die Stille, die zum Stellungskrieg genauso dazugehört wie das Trommelfeuer. Noch einmal Gerhard Paul.
Das sind Verdichtungen gewesen, die 10, 12 Jahre nach dem Krieg unter medialen Bedingungen produziert worden sind. Mediale Verdichtungen, die mit der Realität der Geräuschsituation nichts zu tun haben. Und da fallen dann die Phasen der Stille vollständig weg.
Selbst die wenigen echten Phonographenaufnahmen von den Schlachtfeldern oder Stellungen sind nur kurze, von der Propaganda sorgfältig produzierte Ausschnitte. Um dem echten Sound des Ersten Weltkriegs auf die Spur zu kommen, befragen Historiker die Tagebucheintragungen und literarischen Texte dieser Zeit. Besonders bekannt sind diejenigen von Ernst Jünger, Robert Musil und Erich Maria Remarque. Von ihm wissen wir auch, diese Phasen der Stille waren nicht wirklich still, sondern auch voller Geräusche.
Dazu gehörten auch die Geräusche der verwesenden Menschen. Die haben ja noch gearbeitet. Die Därme sind aufgebrochen. Die Leichen haben noch gerülpt. Das sind apokalyptische Geräusche gewesen, die wir uns vermutlich heute überhaupt nicht mehr vorstellen können.
Und für die Frontsoldaten waren diese ruhigeren Phasen keineswegs Zeiten zum Ausruhen. Sie warteten permanent auf den nächsten Angriff. Die Nerven waren zum Zerreißen gespannt und die Trommelfälle in ständiger Alarmbereitschaft. Denn weil sie den Feind nicht sehen konnten, waren sie ganz und gar auf das Hören angewiesen. Eine paradoxe Situation. Der wahnsinnige Lärm zerstörte Trommelfälle und hinterließ psychische Traumata. Und doch wurde das Gehör zum wichtigsten Sinn, wie der Medienwissenschaftler Axel Vollmar beschreibt.
Für den Frontsoldaten hat sich sozusagen das Hören auf diese unterschiedlichen Geschosstypen zu so einer Art Überlebenstechnik entwickelt. Es war also ganz wichtig, dass man unterscheiden konnte, was da eigentlich auf einen zukam und wo es hingeflogen ist, damit man daraus hoffentlich ableiten konnte, wie man sich am besten verhält.
Der Schriftsteller Ernst Jünger hat in seinem Tagebuch die Geräusche der Projektile festgehalten, deren genaue Kenntnis über Leben und Tod entscheiden konnte. Das surrende Pfeifen der Querschläger oder das Utja-Utja-Klack-Bums der Flatterminen.
Doch diese Geräusche sind leichter beschrieben als ausgestanden. Denn das Gefühl verbindet jeden Einzelton des schwirrenden Eisens mit der Idee des Todes. Ernst Jünger, Stahlgewitter.
Die Frontsoldaten wurden durch diesen sogenannten Frontinstinkt zu Hörspezialisten und der Erste Weltkrieg zu einem Lauschkrieg. Nicht ohne technische Unterstützung. Telefondrähte wurden angezapft, Mikrofone ausgelegt und Horchposten aufgestellt.
Das muss man sich so vorstellen, dass dann hinter die Front riesige Hörgeräte, riesige Hörner aufgebaut wurden, mit denen Akustiker dann versucht haben zu lokalisieren, wo die Geschütze auf der anderen Seite stehen.
Oder ob Flugzeuge im Anflug waren. Sogar der Untergrund wurde mit Mikrofonen überwacht, wie Walter Kleinfeld 1916 in einem Feldpostbrief an seine Mutter nach Reutlingen schreibt. Kleinfeld hatte sich mit 16 Jahren freiwillig an die Somme in Nordfrankreich gemeldet.
Unsere Infanterie war beim Graben, als sie über sich auch graben hörten. Sofort kam ein Mikrofon hinein und ein Horchposten. Bald stellte sich heraus, dass man sich unter einem kleinen Raum befand, von dem aus verschiedene Minenstollen unter unsere Gräben getrieben wurden. Man ließ die Engländer ruhig schaffen. Als man glaubte, dass sie bald fertig seien wurde unser Stollen geladen und der Raum in die Luft gesprengt.
Horchgeräte und Mikrofone als Kriegswaffen, das genaue Hinhören als Frontinstinkt. Die Soldaten hatten sich teilweise jahrelang auf ihr Gehör verlassen müssen. Als sie dann aus dem Krieg nach Hause kehrten, hatte sich ihr Umgang mit dem Hören verändert. Axel Vollmer spricht von einer Aufwertung des Hörens durch die Erlebnisse des Ersten Weltkriegs. Es ist kein Zufall, dass sich gerade in dieser Zeit die futuristische Geräuschmusik entwickelte. Der italienische Komponist Luigi Russolo stellte sogar eigene Geräuschinstrumente her, die Intona Rumori. Eine Originalaufnahme von 1924. Auch Lyriker setzten sich auf ihre Weise mit den Geräuschen des Ersten Weltkriegs auseinander. Versuchten sie noch als Frontsoldaten lautmalerisch die Geschosse zu beschreiben?
Fuhren die Gewehrkugeln immer näher. Spramm! Granaten hinter uns! Ludwig Renn.
Dann wurden daraus Sprachkunstwerke, Gedichte, Dadaismus. Wie zum Beispiel Hugo Balls Verse ohne Worte. 40 Jahre später, 1957, entsteht eines der wohl bekanntesten Kriegsgedichte des Dadaismus. Ernst Jandl setzt den Sound des Ersten Weltkriegs lyrisch um wie kein anderer und rezitiert selbst.
Kieron Patka über den Sound des Krieges. Orchester mit drei Lilien. Mikroeuropa beschäftigt sich heute mit dem Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren unsere Geschichte nachhaltig veränderte. Aber wie kann man dieses Ereignis, das vor mehr als einem Menschenleben stattfand, heutigen Generationen überhaupt noch näher bringen? Simon Bombera ist Geschichtslehrer an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen. Mit Mikroeuropa-Reporterin Elisa Schwarz sprach der 32-Jährige über die Unerklärbarkeit des Krieges, hilfreiche Lehrmaterialien und seine persönlichen Unterrichtsziele.
Herr Bombera, wie bringt man einer Generation, die Gewalt, Hunger und Kälte eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, das Wesen des Krieges bei?
Meine erste Reaktion auf die Frage ist eigentlich, dass es nicht möglich ist, so etwas Unbeschreibliches wie einen Krieg an Schüler wirklich zu vermitteln. Also einen Krieg zu verstehen, würde ich sagen, ist nicht möglich. Wir schauen uns natürlich verschiedenste Kriege an, schauen uns an, welche meistens ja irgendwie multikausalen Zusammenhänge dazu geführt haben. Und einzelne Aspekte davon greifen wir dann raus und versuchen auch über eine Problemstellung dann in die Gegenwart zu transferieren. Und sicherlich helfen die verschiedenen Quellenmaterialien und je besser die auch aufbereitet sind, desto eher hilft es den Schülern, sich da ein bisschen zumindest in diese Gedankenwelt, in diese Situation von so einem Krieg hineinzuversetzen.
Das heißt, Zeitzeugen sind hier eigentlich die optimalste Quelle.
Zeitzeugen sind ein wichtiger Teil, aber natürlich der Erste Weltkrieg. Das betrifft bei unseren Schülern heute ja die Urgroßelterngeneration. Aber dazu gibt es jetzt mittlerweile mit den modernen Geräten natürlich Aufnahmen, auch natürlich Filmmaterial. Etwas, was ich sehr gerne einsetze, sind mittlerweile Graphic Novels. Die Maus ist ein Graphic Novel über den Zweiten Weltkrieg und über den Holocaust. Und es gibt von französischen Zeichnern gibt's Graphic Novels, die versuchen eigentlich aus französischer Sicht eines französischen Soldaten, aber eben im Comic-Stil aufbereitet, das Leben an der Front, aber auch in der Heimat einfach darzustellen.
Die sind dann speziell für Kinder aufbereitet oder ist es durchaus auch für die Jugend relevant, da durch einfache Zeichnungen komplexe Themeninhalte besser vermittelt werden können?
Also der Anspruch von so Graphic Novels ist, dass die Zeichnungen alles andere als irgendwie einfach und so wie Donald Duck Comics sind, sondern wirklich stilvoll und mit einem Lehrinhalt und das halt leichter für die Schüler greifbar ist.
Ein großes Kritikgebiet des Geschichtsunterrichts ist ja auch, dass den Schülern oft vorgeworfen wird, dass sie bestimmte Daten nur auswendig lernen. Also dass es weniger darum geht, nachzuvollziehen, was eigentlich in der Zeit passiert ist, sondern dass man eben auswendig lernt. Dann und dann brach der Krieg aus, dann und dann war die Besetzung. Ist diese Kritik gerechtfertigt und welchen Anspruch setzen Sie auch an Ihre Schüler?
Es könnte natürlich sein, dass Sie mir da jetzt ziemlich Schelte einfangen, aber ich erwarte von meinen Schülern wenige wirklich Daten, die sie auswendig lernen müssen, auch weil der Geschichtsunterricht in den letzten 10 Jahren sicherlich versucht hat, wegzukommen von diesem Inselwissen und einfach nur dem Lernen auf die nächste Klausur. Also das heißt, die Kritik kann ich verstehen, weil ich selbst auch damals in meinem Geschichtsunterricht noch sehr viel auswendig lernen musste, ganz einfach. Und ganz ersparen können wir es den Schülern auch nicht.
Wie reagieren denn die Schüler auf den Geschichtsunterricht?
Ach, wir haben sicherlich Schüler dabei, die einfach desinteressiert sind, aber das gehört mit dazu. Und wir haben die Schüler, die wirklich ernsthaft sich einfach mit dem Tagespolitischen schon allein beschäftigen. Und schon dieses Wissen, das sie dadurch heute haben, verleitet sie häufig dazu, sich dann eben auch für das Vergangene ein bisschen mehr zu interessieren. Also wir haben die kleinen Schüler, die sich unglaublich für die Antike interessieren, die Ägypter und andere Epochen. Und je älter sie werden, desto eher kommen dann zum Beispiel auch, man hat eigentlich in jeder Klasse mal jemanden sitzen, der ein ziemlich großer Militärhistoriker fast schon werden möchte, weil er sich unglaublich gut mit den verschiedenen Kriegen wirklich auch auskennt.
Das heißt, das Desinteresse an dem Geschichtsunterricht, speziell an dem Kriegsthema, liegt nicht daran, dass es einen mangelnden Bezug gibt, sondern sind eigentlich persönliche Präferenzen.
Auf jeden Fall.
Wenn meine Frau sich aussieht, wie das dann aussieht, das sehe ich gar so gerne von nah und ferne. Sie braucht Parfüm, Pomaden, nen ganzen Laden, Utolia volumperum, oje, oje rum. Sie schminkt nun zu mir und duft und parfümiert, sie fleckt und kliert, ach, wie bin ich blamiert. Als ich sie einst gesehen, ich muss gestehen, da hat sie gleich Verlangen nach ihren Wangen. Ich dachte, sie zu nippen von ihren Lippen, doch seit sie meine Frau ist, sperrt sie mich ein. Wenn meine Frau sich aussieht, wie sie dann aussieht, das seh ich gar so gerne von nah und ferne.
die braucht Parfüm vom Magen, den ganzen Laden. Odol, jawohl und Verum, oje, oje rum. Sie schminkt und schmiert und putzt und parfümiert. Sie kleckt und fliert, ach, wie bin ich blamiert. Am Ostseestrand so herrlich, ich dich begehrlich. Gleich zum Familienbade, so brauche mich schade. Sie flitzt in die Kabine mit blauer Miene. Schloss die Tür, bevor ich was sah, dann wie ein Affe da. Wenn meine Frau sich aussieht, wie sie dann aussieht, das seh ich gar zu gerne von nah und ferne. Die braucht Parfüm vom Magen, den ganzen Laden, Odol, jawohl und Serum, oje, oje rum. Sie schminkt und schmiert und tut und parfümiert, sie kleckt und fliert, ach, wie bin ich blamiert. Als sie mal neulich kränklich, da war bedenklich. Ich ließ den Doktor holen, stand wie auf Kohlen. Er ging gleich in ihr Zimmer, ich folgte immer. Doch ich sag der Doktor, nein, mein Mann darf nicht hinein. Wenn meine Frau sich aussieht, wie die dann aussieht, das seh ich gar zu gerne von nah und ferne. Sie braucht Parfüm vom Magen, den ganzen Laden, Odol, jawohl und Verum, oje, oje rum. Sie schminkt und schmiert und tut und parfümiert, sie kleckt und fliert, ach, wie bin ich blamiert.
Wenn meine Frau sich auszieht, von Gustav Schönwald aus dem Jahr 1909. Im zweiten Teil unseres Interviews berichtet Simon Bombera, an welchen Orten für seine Schüler der Erste Weltkrieg besonders anschaulich wird und warum Bildung allein noch keinen Krieg verhindert.
Welche Exkursionen führen Sie denn beispielsweise durch, jetzt im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums?
Also die Bundeszentrale für politische Bildung hat schon einige Infoveranstaltungen angeboten. Was wir machen in Nürtingen ist, wir gehen ins Stadtarchiv und versuchen einfach anhand von den damaligen Rekrutierungslisten zumindest ansatzweise zu sagen, okay, schaut mal, aus Tübingen die Schüler, die damaligen Schüler teilweise oder die jungen Männer wurden eingezogen, die hatten gerade mal die Volksschule besucht und sind dann häufig euphorisch auch da in den Krieg gezogen.
Es gibt ein interessantes Zitat von Volker Erhardt, er ist ein Schriftsteller aus Hamburg, das besagt, wir müssen unseren Kindern den Frieden erklären, damit sie nie anderen den Krieg erklären. Kann Bildung Krieg verhindern?
Ich denke, Bildung alleine kann noch keinen Krieg verhindern. Ich glaube, wenn wir uns zum Beispiel den Herrn Assad anschauen, der soll eigentlich auch ein ganz gebildeter Mensch sein und trotzdem führt er einen Krieg gegen sein eigenes Volk. Aber diese Bildung, wie wir sie unseren Schülern vermitteln, trägt natürlich dazu bei, weil wir bringen ihnen Sprachen, Fremdsprachen dabei, die es ihnen später ermöglichen, auch einfach in der Welt Freundschaften zu schließen. Wir bringen den Schülern bei, dass es eben in unserer heutigen globalisierten Welt sehr wichtig ist, dass man sich gemeinschaftlich um diverse Probleme kümmert und dass ein Konflikt, der daraus entstehen kann, eben nicht auf dem Schlachtfeld zu lösen ist.
Nun könnte man ja auch sagen, dass Kriegsprävention im Prinzip ganz praxisnah gelernt werden könnte, weil man jetzt nicht unbedingt in den Geschichtsbüchern blättern muss, um Krieg zu begegnen. Im Prinzip reicht schon ein Blick nach Syrien, nach Myanmar, nach Somalia, wo Bürgerkriege toben, auch in der Ukraine. Weshalb ist es dennoch wichtig, Ihrer Meinung nach, dass Weltkriege gegenüber den aktuellen Kriegen im Lehrplan quasi eine privilegierte Stellung einnehmen?
Weil gerade auch diese aktuellen Konflikte darauf beruhen, dass sich kleinere Konfliktparteien, egal ob es jetzt ethno-religiöse Konflikte sind oder richtige Staatenkriege, dass die alle auch von den zwei großen Weltkriegen, die geführt wurden, oder allein schon durch den Ersten Weltkrieg, auch in gewisser Weise bedingt sind.
Diskutieren Sie mit Ihren Schülern auch über tagespolitische Konflikte, wie beispielsweise in der Ukraine oder in Syrien?
Tagesaktuelle Geschehnisse sind eigentlich immer Teil des Ganzen, gerade als auch die Revolution, die Jasmin-Revolution oder ähnliches im arabischen Raum ausgebrochen sind, war das natürlich ein ganz guter Einstieg auch für solche Konfliktthemen. Und ja, die Schüler sind interessiert, sie wollen natürlich schon auch verstehen, was da um sie herum geht. Und das geschieht eben häufig nur, indem man versteht, warum dieser Konflikt da jetzt ausbricht. Das lässt sich nicht immer nur auf religiöse Differenzen zurückführen, sondern es sind eben häufig irgendwelche ethnischen Minderheiten, ethnische Gruppierungen, die da schon über Jahrhunderte hinweg Konflikte geführt haben, die aber häufig nicht so groß waren und die dann jetzt natürlich ausbrechen.
Ja, das Phänomen Krieg lässt sich nicht bis ins Detail verstehen, aber dennoch kann im Geschichtsunterricht das Bewusstsein dafür geschaffen werden, sagt Simon Bombera. Er ist Oberstufenlehrer in Nürtingen an der PMHS-Schule. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke.
Micro Europa.
Sounds
international. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Auch wenn der Erste Weltkrieg lange her ist, ließen vor allem in letzter Zeit einige neu aufflammende Konflikte um den Frieden in der Welt bangen. Da fragt man sich doch, was eigentlich seit den beiden Weltkriegen für den Frieden getan wurde. Mikroeuropa-Reporterin Susanne Matarak sprach mit Walburg Werner über das Tübinger Friedensplenum. Und sie interviewte den Friedens- und Konfliktforscher Professor Andreas Hasenklever vom Institut für Politikwissenschaften der Universität Tübingen. Was passierte denn nach dem Ersten Weltkrieg, um den Frieden zu sichern?
Dann kamen sie auf die Idee, den Völkerbund zu gründen. Und die Grundidee des Völkerbundes war, kollektive Sicherheit zu organisieren. Das heißt, wenn ein Staat aggressiv und gemein wird, halten die anderen zusammen, um den Aggressor in die Schranken zu verweisen. Es ging also um die Kontrolle von Kriegsfähigkeit. Die Staaten haben nach wie vor Waffen, sie können sie einsetzen, aber mit Hilfe so einer Institution werden sie daran gehindert, weil sie wissen, es bringt nichts. Das hat aber nicht geklappt. Und was wir dann beobachten können, ist, dass sich seit dem Zweiten Weltkrieg ein sehr dichtes Netz von internationalen Institutionen entwickelt hat, die jetzt weniger darauf angelegt sind, die Kriegsfähigkeit zu kontrollieren, sondern die Friedensbereitschaft zu stärken, indem Kriege teurer werden, indem Konflikte anders bearbeitet werden können, indem Zusammenarbeit möglich wird, um gemeinsame Probleme zu lösen.
Die Friedensbereitschaft stärken möchte auch das Friedensplenum in Tübingen. Allerdings hält Walburg Werner bewaffnete Einsätze nicht für die richtige Lösung. Sie setzt deshalb auf andere Mittel.
Da die Friedensbewegung kein politisches Organ ist, wendet man sich natürlich immer an die Öffentlichkeit. Das heißt Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und dass man versucht, möglichst große Bevölkerungsschichten damit zu erreichen. Und bei den Standorten, wo etwas passiert und an den Punkten, die heikel sind, präsent zu sein und aufzuklären.
Doch auch auf internationaler Ebene wird die Friedenswahrung unterstützt. Dazu noch einmal Andreas Hasenklever.
Die ASEAN wäre eine regionale Organisation im asiatischen Raum, die African Union für Afrika und die EU für Europa, die auch jeweils für ihr Gebiet versuchen, die Friedensfähigkeit von Staaten zu fördern und bei der Konfliktbearbeitung zu helfen. Was ich jetzt genannt habe, waren größere Organisationen mit einem breiten Portfolio an Aufgaben, und auf einer Ebene tiefer gibt es dann auch relativ funktional spezifische Institutionen, die helfen können, die Friedensbereitschaft zu stärken.
Eine weitere Stufe darunter, nämlich der lokalen, sieht das Tübinger Friedensplenum noch viele Baustellen. Walburg Werner.
Unter anderem auch die jährliche sogenannte Sicherheitskonferenz in München. Das ist ein Treffen von hochrangigen Politikern, von Rüstungsindustrie und vom Militär. Und da haben wir auch jährlich immer im Monat Februar eine Großdemonstration, um klarzumachen, was dort ausgehandelt wird, welche Kriege da schon mal vorgesprochen werden.
Dass aber durchaus etwas getan wird, um die militärische Fähigkeit von Staaten zu kontrollieren, weiß Friedens- und Konfliktforscher Andreas Hasenklever.
Beispielsweise in Europa das Wiener Dokument, das ist im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit beraten und beschlossen worden, was die Staaten im Großraum Europa dazu verpflichtet, frühzeitig Militärmanöver anzukündigen, in einem ganz klaren, jährlichen Rhythmus Auskunft über ihre militärischen Fähigkeiten zu übermitteln, um auf diese Art und Weise die Vertrauensbildung zwischen Staaten zu fördern, sodass niemand Angst haben muss, dass ein anderer Staat plötzlich militärisch so überlegen ist, dass man selbst nicht mehr in der Lage ist, in einem Konflikt die eigenen Interessen zu verteidigen.
Und auch an der Universität Tübingen setzt man sich für den Frieden ein.
Die Zivilklausel, das ist ja von studentischer Seite erkämpft worden, dass an der Universität nicht für Militär geforscht wird. Aber es wird immer wieder bekannt, dass durch Drittmittel eben doch für Militär geforscht wird. Und es ist wichtig, dass so etwas von denen, die es betrifft, getragen wird.
Doch all diese Bemühungen halfen nicht, die Ukraine-Krise zu verhindern. Manch einer mag sich da gefragt haben, wäre eine Eskalation möglich? Andreas Hasenklever ist der Meinung,
dass die Ukraine-Krise ernsthaft ist, dass es für die Menschen in der Region eine Katastrophe ist, dass es aber keine weitreichenderen Folgen militärischer Art haben wird. Und da glaube ich, dass Russland jetzt einen bestimmten Punkt erreicht hat, den es erreichen konnte mit seinen Mitteln. Und ich glaube auch, dass Russland dafür einen sehr hohen Preis bezahlen wird. Also so, dass Russland sich mit seiner Politik doch in Europa und auch in den USA sehr ins Abseits manövriert hat und dass das dazu führen wird, dass hier sicher eine andere Energiepolitik betrieben werden wird, was dann langfristig auch die Austauschbeziehungen zwischen Russland und Europa deutlich reduzieren wird. Und ich glaube nicht, dass davon Russland in irgendeiner Art und Weise profitieren wird.
Friedensaktivistin Walburg Werner sieht die Situation in Osteuropa hingegen sehr wohl als kritisch. Zusammen mit weiteren Anhängern des Friedensplenums protestierte sie deshalb zum Beispiel Ende Mai unter dem Motto »Die Waffen nieder in der Ukraine« auf dem Holzmarkt in Tübingen. In einem Punkt sind sich beide Gesprächspartner aber einig. Die Friedensbemühungen sind ausbaufähig.
Die bessere Alternative wäre natürlich immer ohne Waffen und runde Tische, aber die entsprechend besetzt werden. Und vor allem auch ist natürlich immer runter von der Rüstung und rein in soziale Zwecke.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich versuchen, stärker als es bisher möglich war, auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu drängen. Wir wissen aber mittlerweile aus einer Reihe von Friedensmissionen, dass sich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht erzwingen lassen. Aber man kann die Rahmenbedingungen für diese Prozesse gestalten. Und dazu gehört auch, dass anderen Ländern Entwicklungschancen geboten werden und dass beispielsweise nicht durch EU-Außenpolitik dazu beigetragen wird, dass Einkommensmöglichkeiten Entwicklungsländer massiv untergraben werden. Sei es, dass massiv subventionierte Nahrungsmittel auf fremde Märkte drängen, sei es, dass Billigprodukte eine Eigenentwicklung unmöglich machen.
Ein Beitrag von Susanne Matarak über die Friedenswahrung. Im Interview Andreas Hasenklever und Walburg Werner. Wir verabschieden uns mit den Klängen von Maurice Ravels Streichquartett in F-Dur, das er unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges komponiert hat. Jetzt im Anschluss geht's weiter mit dem Uniradio. Wir melden uns am letzten Sonntag im August wieder mit einer Sendung zum Thema Organspende. Redaktion hatte wie immer Ulrich Hegele, die Technik hat Oliver Lichtwald übernommen. Euch noch einen schönen Restsonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Leonie Maschke.